Handwerk to go, der Podcast.
Heute bei uns im Studio freuen wir uns über einen ganz besonderen Gast. Er ist gar nicht so weit her, aus Paderborner Umland. Mirko Welsing ist zu Gast. Mirko, hallo und schön, dass du Zeit hast, bei uns im Podcast zu sein.
Ja, herzliches ostwestfälisches Tag. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich drauf.
So, keiner weiß, was Mirko macht, beziehungsweise wer Mirko ist. Und deswegen würde ich ganz gerne ein bisschen dich vorstellen. Du bist der Geschäftsführer einer Marketingagentur, geschäftsführender Gesellschaft einer Marketingagentur, TMC aus Paderborn. Und TMC, wirst du vielleicht auch gleich noch ein bisschen näher erklären, gehört halt dazu zur The Marketing Company. Und du bist hauptsächlich für die Bereiche dort Strategie, digitales Consulting zuständig. Unter anderem, dass dir die Agentur natürlich auch gehört halt. Ne? Das ist auch wahrscheinlich ein kleiner Nebeneffekt dabei. Ja, ihr wollt digitale Transformation und effizientes 360-Grad-Marketing anbieten, was ihr auch macht. Das wissen wir auch. Wir arbeiten da an der einen oder anderen Stelle auch schon sehr, sehr erfolgreich und gerne zusammen. Und du bist aber unter anderem auch ein Hans Dampf in allen Gassen. Ich kenne dich ja so ein bisschen halt. Du bist im Kompetenzcircle vom DMV, also vom Deutschen Marketingverband, kümmerst dich dort um Employer Branding, machst auch dort reichlich Vorträge, egal ob online oder offline, und bist in diversen Beiräten, bist noch in Bielefeld und ach, weiß das ich, überall unterwegs. Ihr versucht in den Kernbereichen halt viel im Bereich Consulting zu machen, Digitales, jetzt besonders Digitales, und da werden wir sicherlich auch gleich noch drauf zu sprechen kommen, halt wie ihr diese Zeit als Chance genutzt habt, um da rauszukommen. Ja, Live-Marketing war früher mal ein Riesending halt, ne? Mittlerweile digitales Live-Marketing halt, das ist, ja, ist tatsächlich
immer noch weiterhin
so.
Auch ein spannendes Mischmasch. Gestern noch einen Artikel gelesen aus Südamerika, wo die sagen, New Normal, nee, was wir hier gerade erleben, ist nicht normal, das ist auch kein New Normal, das ist irgendwie Ausnahmezustand, wir wollen wieder Normal kriegen, aber dazu sicherlich später auch noch
Kommen wir gleich nochmal rein. Du hast halt auch ein spannendes Projekt erleben können in deiner Zeit, wo du bei Siemens Nixdorf warst halt. Und zwar geht es da um russische Raumfahrtorganisationen. Und wenn wir Zeit haben, und das haben wir sicherlich gleich, werden wir sicherlich auch auf dieses spannende Projekt zu sprechen kommen. Du hast auch gesagt halt, dass du an Krebs gelitten hast halt, was überstanden ist, Gott sei Dank, schon ein paar Jahre. Auch da werden wir sicherlich nochmal drauf zu sprechen kommen, wie man da aus dieser schwierigen Phase wieder neu starten kann und dann halt auch extrem wieder nach vorne gehen kann. Und jetzt kommt es aber auch, um endlich fertig zu werden. Du warst bei uns auf dem Wöhler Techniktag Light vor kurzem erst und hast auch einen Vortrag gehalten zu Marketing im Handwerk, welcher auf viel Resonanz gestoßen ist. Und genau das soll unser Thema sein, nämlich, dass wir darüber sprechen, was braucht der Handwerker für Marketing und welches Marketing ist denn sinnvoll oder nicht sinnvoll? Weil da gibt es ja auch ganz viele Geister. Du bist ja im Marketing halt, ne? Und da können wir sicherlich drüber quatschen, was man braucht und was man nicht braucht und was vielleicht too much ist. Momentan ist es ja so, Aufträge sind en masse da, aber was sollte man tun? Privat?
Ja, vielleicht ziehen wir da auch mal die Grenze zwischen Marketing und Werbung, dass wir auch mal differenzieren. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Aspekt, denn häufig wird beides in einen Topf geworfen und miteinander vermengt. Wir differenzieren da ganz bewusst.
Bisschen noch den privaten Mirko zu kennenzulernen, außer dass er mit einer 360-Grad-Kamera rund um die Uhr rumläuft und gerne Fotos macht halt, ist er begeisterter Taucher. Ja. Kalt sowie Warmtaucher, also Kalttaucher auch zu dieser Zeit halt, wo es doch recht frisch draußen wird.
Ich bin gerade noch am letzten Sonntag durch das schöne Bad Wünnenberg gefahren auf meinem Weg ins Sauerland nach Messinghausen zum See im Berg und habe dort wieder mein Kreislauftauchgerät ausgeführt. Ja.
Da waren wie viel Grad?
Oh, das war extrem warm. Wir hatten 11, 13 Grad Wassertemperatur auf 30 Meter. Tiefer war ich nicht an der Stelle. Also ich habe echt mit mehr Kälte gerechnet. Aber wenn ich da im Februar unterwegs bin, dann werden das irgendwie so 3 oder 4 Grad sein.
Super. Total klasse für alle, die sich das jetzt gerade vorstellen, gemütlich am Kamin sitzen bei 3 Grad zu tauchen halt. Du bist begeisterter Rennradfahrer. Das begleitet uns und da haben wir parallel sehr viel Spaß bei. Und jetzt kommt die Überleitung zu dem, was sich jeder Gast bei uns wünschen darf. Du bist auch begeisterter Weinliebhaber.
Richtig.
Jetzt will ich nicht sagen, dass du das gerne und viel konsumierst, aber du weißt zumindest um die Dinge und du bist da auch gut zu Hause. So, jeder Gast hat einen Wunsch frei, was er sich wünschen darf und oh Wunder, du hast dir einen Wein gewünscht halt. Man darf es gar nicht vorstellen. So, jetzt darfst du auswählen. Wir haben 2 Weißweine da. Ich weiß, dass du in der Pfalz gerne unterwegs bist und wir haben hier einen Sauvignon Blanc aus der Pfalz. Der ist von Lukas Kesselring, um da ein bisschen Werbung zu machen für unseren örtlichen Weinladen El Campo. Die Andrea hat mir den empfohlen halt. Ich kann auch ein bisschen was zu dem Weingut gleich sagen. Oder ein Sauvignon Blanc. Und zwar haben wir den noch aus der Loire. Ein Klassiker, Touran, von der aus Frankreich kommt halt. Du darfst dir als erstes wünschen, welchen wir aufmachen.
Also welchen wir zuerst aufmachen.
Ja, okay, welchen wir
ich
zuerst aufmachen.
Ich darf mir zuerst wünschen, welchen wir zuerst aufmachen. Da würde ich ganz gerne tatsächlich mit dem deutschen Sauvignon Blanc anfangen, denn wir haben viele tolle deutsche Weine und manchmal muss man gar nicht so weit reisen. Und wenn man sich wirklich anschaut, so eine Flasche Wein manchmal aus Südafrika, die für 3,99 € hier im Handel steht. Der Wein wurde angebaut, ist um die halbe Welt gereist. Da ist Marketingarbeit drin, da ist eine Verpackung drin, da ist eine Handelsmarge drin. Da fragt man sich, wie geht das? Und ich finde es auch schwierig, wenn man Mineralwasser mit dem LKW über die Alpen fährt, um das dann in Deutschland zu verkaufen. Wir haben auch hier Wasser und bei so manchen Sachen muss man nicht so weit. Also er klingt schon mal auf jeden Fall hervorragend, dieser Wein. Ich freue mich.
Also Mirko erzählt und ich arbeite hier schon mal, indem ich einschenke. Mirko, schön, dass du da bist. Lass uns einsteigen. Ein bisschen Schokolade haben wir noch dabei gelegt. Schmeckt immer, glaube ich, ganz gut zum Wein. Lass uns kurz Prost sagen und anstoßen. Gerne. Ich hoffe, wir klappt das so alles. Chin, chin. Schön, dass du da bist. Danke.
Zum Wohl. Danke für die Einladung.
Ja, Mirko, jetzt aber zum Thema Marketing fürs Handwerk. Du hast ja auf dem Techniktag hier bei uns ein bisschen was vorgetragen halt. Du hast auch Feedback gekriegt von den Leuten. Was, ganz platt, was, um was geht's halt da bei dir und was würdest du jedem raten, womit er einsteigen soll und wie es losgehen soll?
Ja, das ist natürlich so eine riesen allumfängliche Frage, die extrem schwer kurz und knapp zu beantworten ist. Aber ein bisschen Zeit haben wir ja und ich hole, glaube ich, ein wenig aus. Der Punkt ist grundsätzlich zum Thema Marketing. Ich erlebe das sehr häufig bei Kunden, wenn es kleine, inhabergeführte Betriebe sind, kleinere Unternehmen, dass so irgendwann Anfang Januar das Telefon bei mir klingelt. Und dann heißt es, Mensch, Herr Welsing, ich habe mir überlegt, wir müssen mal ein bisschen mehr Marketing machen. Wir müssen da professioneller werden. Und ich denke mal, vielen unseren Zuhörern geht das hier genauso. Das heißt, die haben schon irgendwo das Bewusstsein dafür im Hinterkopf, wollen dort gerne professioneller werden, wollen aktiver werden. Fragen sich aber, wann soll ich das eigentlich alles tun? Das heißt, ich habe nur einen Kopf, ich habe nur zwei Hände und ich habe eine Menge zu tun. Ich habe Kunden, die schreien, ich habe Angebote, die ich schreiben muss, ich habe Rechnungen, die ich schreiben muss, ich habe Personal, was ich am Markt nicht finde. Und wenn ich mich dann nebenher auch noch ums Thema Marketing tatsächlich kümmern muss, ja, wie soll das funktionieren, wann soll ich das alles angehen? Das ist so der gute Wille, so über die Feiertage ein bisschen zur Ruhe kommen und zu sagen, was mache ich im nächsten Jahr eigentlich anders? Ich weiß das sehr wohl, dass es extrem schwer ist bei vollen Auftragsbüchern und wenn man sonst noch für alles andere zuständig ist, warum man da eigentlich mehr machen soll oder aktiver werden muss. Vor allem, wenn jetzt noch mehr Kunden kommen sollten durch erfolgreiches Marketing, wann sollen die denn auch noch bedient werden? Das ist natürlich so eine Frage. Nichtsdestotrotz heißt es im Marketing, es ist extrem wichtig, antizyklisch zu handeln. Das heißt, wenn dann irgendwann mal ein Einbruch der Situation kommt, die Auftragsbücher nicht mehr so voll sind, ich dann plötzlich handeln muss oder wir einen absoluten Lockdown haben und ich vielleicht auch gar nicht mehr rausfahren darf oder mein Betrieb, meine Belegschaft komplett unter häuslicher Quarantäne steht, ich eigentlich kaum noch eine Chance habe, mit irgendwem in Kontakt zu treten und dann vielleicht digitale Kanäle noch gar nicht wirklich auf meinem Radar sind von meinen Kommunikationsinstrumenten, die ich nutze, dann kann es natürlich schwer werden und dann wird die Zeit plötzlich extrem knapp, wenn ich mir dann Gedanken machen muss zu Prozessen, wie ich mich überhaupt aufstelle und präsentiere und natürlich, der Christian knistert hier die ganze Zeit mit der Schokolade rum, wenn ihr euch fragt, was das für ein Krach im Hintergrund ist. Entschuldigung. Danke Christian für die Schokolade. Und das ist so ein Punkt, wo man sich dann halt fragen muss, Mensch, wenn wirklich die Luft dünn wird, bin ich dann auch in der Lage, schnell genug zu handeln und habe ich dann nicht auch noch zig andere Aufgaben zu erledigen und dann kommt vielleicht das Thema Marketing auch wiederum zu kurz. Und ein Aspekt, den muss ich hier noch schnell mit einwerfen und dann bist du gleich wieder dran, Christian, ist, warum sollte ich Marketing machen, wenn ich volle Auftragsbücher habe? Stehen allein in NRW, ich meine, 27.000 Betriebe in den nächsten 5 Jahren zur Übernahme an. Und ich muss mich natürlich auch sehr wohl fragen, wenn ich einen Betrieb übernehmen will von irgendwem, möchte den kaufen, wie ist denn so ein Unternehmen ganzheitlich aufgestellt? Das heißt, wie steht es denn um meine Kundenstruktur? Habe ich Follower in Social-Media-Kanälen? Habe ich vielleicht ein gut gepflegtes Netzwerk auf Xing oder auf LinkedIn? Habe ich eine gut gepflegte Webseite? Habe ich ein gut ausgestattetes CRM-System, also habe ich Kundenstammdaten vernünftig gepflegt und habe das alles aktiv. All das sind auch Assets, die heutzutage bei der Bewertung eines Unternehmens einen großen Wert spielen. Und da muss ich mich natürlich auch fragen, wie bin ich dort aufgestellt? Und da spielt auch ein strategisches Marketing eine wesentliche Rolle.
Also du sagst ja ganz klar, es ist jetzt nicht nur so, wart mal ab halt und dann gucken wir mal, wenn da was passiert, dann reagiere ich oder ich reagiere halt nicht, sondern beschäftigt euch mit den Themen, damit ihr dann auch aufgestellt seid, notfalls, wenn es in die Rente geht, dass der Betrieb sauber und ordentlich gepflegt ist, aber auf der anderen Seite auch in Vorbereitung dessen, wenn da mal was passiert draußen, wie siehe Corona, ne, von einem Tag auf den nächsten auf einmal alles vorbei, Lockdown und ich kann nichts mehr machen und muss mich dann wieder neu finden teilweise, das gab es ja auch in vielen in Branchen und auch im Handwerk, dass man da gut gerüstet ist. Und über dieses Rüstzeug, was man braucht, halt, würde ich ganz gerne mit dir sprechen halt. Du hast ja eine ganze Bandbreite schon angesprochen, beziehungsweise auch geschult und informiert. Was, mit welchen kleinen Sachen, ich sag mal jetzt, wir wollen nicht gleich wie Siemens oder wie Coca-Cola halt auftreten, aber wenn ich an einen Handwerksbetrieb denke und unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind in der Regel Kleinstbetriebe zwischen 3, 4, 5 Mann, vielleicht 20 Mann, 30 Mann oder sowas halt, auf was sollte ich mich einstellen? Wie ist so diese Kommunikation, was brauche ich halt?
Ja, das allerkleinste 1x1 ist natürlich, ich habe sauber gepflegt ein Logo, was mich irgendwo ausmacht. Ich habe eine Internetseite, die muss nicht extrem umfangreich sein, die ist sowas wie eine Visitenkarte, ein kurzer Leistungsbereich im Netz, die aber auf jeden Fall perfekt auch mobil funktionieren muss. Die muss eins auf Responsiveness letztendlich abgestimmt sein, eine mobile Webseite, denn das ist so ein Punkt, wo häufig dann auch nachgesehen wird, nach einer persönlichen Empfehlung eben ganz schnell ins Handy geklickert, wer ist das überhaupt, wie stellt sich der Betrieb dar, da möchte ich ein gutes Gefühl bekommen als Kunde, um dann auch zu sehen, rufe ich da an und dann kann ich vielleicht auf der Webseite direkt automatisch eine Telefonnummer anklicken und es wählt sogar gleich automatisch. Ich muss mir ein paar Gedanken dazu machen, wie ich um meine Website drumherum gefunden werde oder was es für Einträge gibt. Da sind wir halt bei Google My Business. Das sind so bei der ersten Google-Suche so ein paar Informationen, die Google automatisch auswertet, wo mein Betrieb ist, Telefonnummer, vielleicht Ansprechpartner. Also dafür müsste die Webseite auf jeden Fall gerüstet sein. Und auch zum kleinen 1x1 gehört ein Social-Media-Kanal. Ob das jetzt Facebook ist, ob das Instagram ist, ich würde da wahrscheinlich momentan, aber man muss sich sicherlich den Betrieb genauer anschauen, aber ich würde da so in Richtung Facebook eigentlich tendieren, insbesondere auch vor dem Hintergrund, wenn es darum geht, Fachkräfte zu gewinnen, zu rekrutieren. Ich weiß, Sie alle im Handwerk suchen händeringend Personal und fragen sich, warum kommen die nicht zu uns, warum finden wir die nicht? Und da ist auch die Frage, wie attraktiv präsentiere ich mich eigentlich, wie zeitgemäß präsentiere ich mich gegenüber einem jungen Klientel? Und auch da habe ich die Chance, mit recht wenig Aufwand, also personell und auch monetär wenig Aufwand, tolle Dinge zu erreichen. Aber natürlich muss ich da einer Strategie folgen. Und wenn ich mir einfach überlege, wenn Sie ein neues Lager planen oder eine neue Halle planen, da sind wir Deutschen ja großartig. Das heißt, generalstabsmäßig wird da geplant, wird vorbereitet, wird kalkuliert, wird abgesprochen, werden Terminpläne aufgesetzt. Ja, und dieses Thema Marketing passiert dann so freitags nachmittags. Ach Mist, müssten wir auch noch machen. Naja, die Angebote müssen jetzt auch gerade raus und ach komm, nächste Woche irgendwann. Und dann wird das plätschert einfach wieder so vor sich hin und wird stiefmütterlich behandelt. Und wir wissen aus vielen Umfragen, dass Unternehmen, die ein Marketing strategisch betreiben, erfolgreicher sind als ihre Mitbewerber. Und das ist sicherlich schon ein Argument, ein Fakt, oder die Menschen, die ihr Unternehmen vernünftig aufstellen, vernünftige Jobbeschreibungen auf der Webseite haben, diese Jobs, diese offenen Stellen bewerben, dafür ein kleines AdWords-Budget ausgeben, die bekommen plötzlich Bewerbungen. Wir haben selbst solche Kunden bei uns, die wir aus der Agentur betreuen, die sich gesagt haben, wir haben das nicht für möglich gehalten, vorher kam nichts bei uns rein, jetzt ein halbes Jahr später haben wir insgesamt 160 Bewerbungen vorliegen gehabt. Und das ist sicherlich ein Punkt, wo man auch gar nicht als Unternehmer mehr weggucken kann und sagen kann, nee, das, da kümmere ich mich nicht drum, wir brauchen kein Marketing, läuft ja bei uns. Ich würde sagen, das ist ein fahrlässiges Verhalten. Also man muss schon alle Unternehmensbereiche auch ganzheitlich betrachten und muss sie halt auch irgendwie betreuen.
Jetzt rede ich hier mit einem Marketing-Experten. Das merkt man daran, dass man nicht zu Wort kommt halt, ne? Weil der kann halt die ganze Zeit einfach nur reden halt. Mirko, da waren ganz viele. Stopp.
Ja, nee, tut mir leid, aber das ist ja wirklich der Punkt. Aber vielleicht hört man noch raus, ich liebe das, was ich tue und ich brenne für meinen Job.
Ja, das ist
ich kann super. Aber auch nichts anderes.
Ja. Naja, Fahrradfahren, Wein trinken, rauchen und so, oder tauchen, das geht schon. Ja, jetzt waren da ganz viele Sachen drin. Ich würde mal gerade. Bevor wir da einsteigen, was man sozial oder im Social-Media-Bereich oder im Employer-Branding-Bereich machen sollte, könnte, mal ganz vorne anfangen. Du hast gesagt, dann brauche ich erstmal ein Logo halt, ne? Also das ist zwar so völlig normal, wenn ich jetzt hier an unsere Zuhörer denke oder Kunden denke im Bereich Schornsteinfeger-Handwerk, im Bereich Sanitär, Heiz- und Klimahandwerk, Energieberater. Das ist das Erscheinungsbild nach draußen, was der Kunde sieht, wenn der auf die Webseite oder vielleicht auch meine Rechnung guckt halt in Anführungsstrichen, wie ich dort auftrete.
Vielleicht vorher erstmal aufs Angebot.
Oder aufs Angebot halt vorher, ne? Wie ich da auftrete und wie ich gesehen werde, was sind da so die grundlegenden Parameter?
Ja, man sollte sich natürlich überlegen, vom Unternehmensnamen, klar, gibt uns das Gesellschaftsrechte auch einige Einschränkungen, wo wir aufpassen müssen. Das heißt, wenn es eine Personengesellschaft ist, dann gegenüber einer Kapitalgesellschaft gibt es natürlich auch nochmal andere Vorgaben, wie man tatsächlich firmieren darf. Nichtsdestotrotz darf man Beinamen mit sich führen oder sich anders doch mit positionieren. Das heißt, es sollte natürlich schon offen sein, es sollte sympathisch sein, es sollte kurz beschreiben, was man als Unternehmen tut. Das sollte aus dem Logo erkenntlich sein oder ersichtlich werden. Es sollte sehr, sehr gut reproduzierbar sein. Auch da haben wir natürlich so aus dem letzten Jahrtausend kommen, technologisch noch andere Einschränkungen gehabt. Da war es noch teuer, vierfarbig zu drucken und solche Dinge zu machen, wo man versucht hat, stark zu reduzieren. Das gilt heute natürlich nicht mehr. Man kann kleinste Auflagen im Digitaldruck sehr erschwinglich produzieren. Aber grundsätzlich muss ein Logo halt immer noch gut reproduzierbar sein und es muss halt an verschiedenen Stellen auch wirklich funktionieren, ob sie später irgendwo mal als für ein Werbegeschenk auf einen Zollstock aufdrucken lassen wollen, einfarbig vielleicht im Tampondruck oder ob das Logo irgendwo beim Fußballverein auf der Bande erscheint, wo es wiederum groß skaliert werden muss. Das heißt, es gibt natürlich auch ein paar technische Anforderungen an ein Logo und auch da sollte im Zweifel, wenn man selbst die Kompetenz nicht hat, einfach ein Fachmann drüber schauen. Das rät jeder Handwerk auch. Dafür sind das auch alles Fachleute und Experten auf ihrem Gebiet, um diese Dinge zu machen. Und ich bin der Meinung, ein gut gemachtes Logo, das macht man nicht irgendwie so samstags nachmittags auf der Couch in Microsoft Word und gibt das dann irgendwie an eine Druckerei, die irgendwie versuchen, das auf einen Briefbogen und auf eine Visitenkarte zu bekommen. Also da gehört schon eigentlich ein bisschen mehr hinter.
Wer da Hilfe braucht oder sowas, kann natürlich sich an euch wenden, aber es gibt sicherlich auch ein paar Anleitungen im Internet oder ähnliches, aber da raten wir von ab, auf der einen Seite ganz schnell quick and dirty irgendwas zu machen, ne? Weil man muss sich fragen, was ist meine Intention, was gehört alles dazu, wie will ich auftreten, was ist mein Markenkern, auch wenn es nur das kleine Handwerk ist, ob es nun der Schornsteinfegerbetrieb ist oder der Energieberater, ich muss trotzdem gucken, wie kriege ich meinen Kern halt über dieses Bild in Anführungsstrichen transportiert.
Richtig, und es gibt vielleicht auch Zeichen von der Innung, die man mit sich führen kann, die man mit transportieren kann, die vielleicht irgendwo Sinn machen. Man sollte, wenn man sich über seinen Firmennamen Gedanken macht, vielleicht auch einmal beim Deutschen Patent- und Markenamt eine ganz kurze Online-Recherche durchführen, um zu sehen, gibt es vielleicht mit dem gleichen Begriff in der gleichen Nizza-Klasse, in der Handelsklasse, wo man unterwegs ist, schon mal Eintragung. Denn nichts ist ja blöder, als wenn man vielleicht 2 Jahre lang mit einem Logo unterwegs ist. Man hat irgendwie die Bande beim Fußballverein beschriftet, hat seine Firmenfahrzeuge 3 oder 4 beschriftet. Und irgendwann kommt ein Brief von einem netten Abmahnanwalt, der einem sagt, naja, sofortige Unterlassung, Sie verletzen die Markenrechte meines Mandanten. Das ist blöd, weil zum einen muss man dann Aufwand und Geld in die Hand nehmen, diese Dinge für sich selbst zu justieren. Auf der anderen Seite hat man schon 2 Jahre lang vielleicht in einem Namen unter einem Logo gearbeitet, in das man ja auch investiert hat, was wiederum hinfällig ist für die Katze. Und am Markt sorgt es auch noch für Unruhe. Man muss erklären, warum sich jetzt plötzlich bei einem alles verändert und warum vorher alles blau war und jetzt ist es vielleicht grün oder alles schwarz und jetzt ist es rot oder wie auch immer. Also von daher, gerade da an der Stelle in der frühen Anfangsphase definitiv Energie reinstecken. Und ich kenne das ja selbst so als Ostwestfale, wenn es hier um neue Produktideen geht. Unternehmer sind super da drin, wiederum auch alles ins Produkt reinzustecken und in die Entwicklung und vielleicht in die Maschinen, die ich drumherum noch brauche, um meine Arbeit auszuführen. Beim Marketing versucht man an der Stelle immer wieder noch zu sparen und hier nochmal einen Euro wegzunehmen. Man muss sich halt wirklich fragen, auch nach hinten innerhalb der Prozesskette, was kann das vielleicht für Auswirkungen haben? Und da ist manchmal vielleicht irgendwo 500 Euro, die nicht investiert sind, zu kurz gedacht, weil es einem später teuer zu stehen kommt. Wobei ich jetzt hier auch keine Angst-Szenarien aufmalen möchte, aber es ist schon ein ganzheitlicher Prozess, wo man sich Gedanken zu machen sollte.
Es geht da ja darum, halt sich ein paar Gedanken zu machen und das nicht einfach aus der hohlen Hüfte herauszuschießen und zu sagen, so, das ist es jetzt oder sowas, da aufzutreten halt. Okay, ich gehe davon aus, dass der ein oder andere das natürlich schon hat halt, aber die, die jetzt vielleicht in der Existenzgründung sind, sich damit ein bisschen beschäftigen wollen, ist das sicherlich ein guter Hinweis und auch ein guter Ratschlag halt, auf alle Fälle da an den Basics halt erstmal anzufangen und dann aufzusatteln. Jetzt hast du ja das Stichwort vorhin genannt, Social Media, beziehungsweise überhaupt der Internet- oder Webpräsenzauftritt halt, wird immer wichtiger, wird immer mehr. Messen wir dem zu viel bei oder ist das tatsächlich so, dass quasi die Kunden, die potenziellen Kunden, und das sind wir ja als Endverbraucher irgendwo halt tatsächlich nur noch online unterwegs sind und sich da ihre Erfahrungen reinholen? Was ist so deine Einschätzung?
Ja, vielleicht geht es ja gar nicht primär um meine Einschätzung, sondern um das, was wir vielleicht erstmal aus Statistiken lesen können, weil das gibt ja noch ein besseres Spiegelbild über die Gesamtsituation in Deutschland. Und wenn man sich da Studien ansieht zur Internetnutzung, die jährlich kommen, zum Beispiel vom ZDF wird eine Studie auch rausgebracht, wo wir erstmal drin sehen können, dass wirklich lang durch alle Altersschichten eine Online-Präsenz von mehreren Stunden pro Woche tatsächlich anliegt und der Fall ist. Das heißt, daran kann man schon mal sehen, das Internet ist demografisch in jeder Altersschicht, in jeder Altersklasse angekommen. Es gibt eine wöchentliche Nutzung, die natürlich viele Stunden am Tag bis hin zu einigen Stunden in der Woche umfasst, aber zumindest konsumiert jeder in Deutschland das Internet und informiert sich natürlich auch über den Weg. Wenn wir dann weiterschauen, können wir natürlich sehen, wie weit ist die Durchdringung bei Social-Media-Kanälen durch bestimmte Altersschichten, wo viele sagen, ja, dieses Facebook, das stirbt ja gerade, das braucht niemand mehr, wir setzen da auf Instagram. Nee, ist nicht unbedingt die richtige Aussage, denn wir sehen halt so diese Altersklasse 35 bis 50, 60 Jahre, die sind massiv und stark auf Facebook immer noch vertreten. Deren Kids wiederum, die sind auf Instagram, also alles so irgendwo 15 Jahre plus. Das ist dann Instagram 15 bis 25. Und da muss man sich jetzt wiederum fragen als Unternehmer, was möchte ich denn erreichen und wen möchte ich erreichen? Oder die klassische Frage aus dem Marketing, aus der Werbung, wo man einfach sagt, der Köder muss halt dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Ja, und ja. Das heißt, was habe ich vor? Möchte ich neue Auszubildende finden und gewinnen? Da macht es vielleicht nicht ganz so viel Sinn, auf Facebook unterwegs zu sein. Es sei denn, ich formuliere meine Botschaften wiederum so, dass die Eltern der potenziellen Auszubildenden diese Botschaften konsumieren, dass ich die direkt anspreche. Will ich direkt an die Auszubildenden dran, an die Schulabgänger, dann bin ich wahrscheinlich besser auf Instagram vertreten, um die zu erreichen. Also da muss man halt immer wiederum abwägen und da machen wir uns im Marketing, wenn es dann strategisch wird, Gedanken tatsächlich zu Kanälen und zu Touchpoints und wir sprechen da von einer Customer Journey oder im Employer Branding ist es dann die Candidate Journey. Ich weiß, das sind sehr viele Anglizismen, aber wir fragen uns an dieser Stelle, wenn ich jemanden erreichen möchte, auf welchem Kanal ist er denn überhaupt unterwegs? Liest er eine Tageszeitung oder ist er im Internet unterwegs oder hört er Radio? Als Beispiel genannt, da muss ich mich halt einfach fragen, kriege ich ihn denn dann zu welchem Zeitpunkt, hat er welchen Informationsbedarf, womit befasst er sich zu diesem Zeitpunkt? Und da muss ich halt auf dem richtigen Kanal zum richtigen Zeitpunkt für die richtige Person die richtigen Informationen zur Verfügung stellen. Das klingt jetzt super
komplex. Genau, das klingt sehr kompliziert, wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt einen 3-5-Mann-Betrieb und muss so viele Kanäle, in Anführungsstrichen sind ja nur zwei, aber bespielen. Nur das, was du sagst halt, das ist, denke ich mal, nicht nur richtig, sondern man muss jetzt überlegen, wie komme ich da hin halt letztlich. Ne? Also du sagst halt, man muss sich Gedanken machen, wen spreche ich an. Ne? So, jetzt gehen wir mal dahin und sage, okay, ich will jetzt noch keinen Auszubilden und noch keinen Mitarbeiter finden, sondern ich will einfach erstmal Werbung machen, Social Media, Werbung für meinen Betrieb halt. Ja. Um einfach da präsent zu sein, weil ich habe gesehen, der Nachbar macht das auch oder der andere macht das auch, irgendwie doof. Was ist so die einfachsten Sachen, um zu sagen, okay, ich bin da, aber ich will halt jetzt nicht schlecht sein oder ich will halt da nicht runterfallen oder ähnlich, sondern wenigstens vernünftig präsent sein. Soll es immer der Chef selber machen oder wie gehen wir daran?
Na, der Chef selber machen halte ich meistens für die schlechteste Idee, weil der hat davon in der Regel keine Ahnung und hat darauf auch keinen Bock. Ganz ehrlich und platt gesagt, der Chef ist in der Regel ein Vollblut-Handwerker, wie ich Vollblut-Marketer bin. Vielleicht ist er auch ein Vollblut-Kaufmann, aber auch wahrscheinlich kein Vollblut-Marketer, weil sonst wird er ja Marketing arbeiten oder wird eine Marketingabteilung leiten. Das heißt, da ist das natürlich immer so ein Thema, was am Rande mitläuft. Ich würde dringend empfehlen, sich entweder jemanden als Verstärkung an Bord zu holen, als eigenen Mitarbeiter, der das vielleicht auch in der Teilzeitstelle sehr gut bedienen kann und mitbegleiten kann, vielleicht neben einigen Aufgaben, die irgendwo komplementär sind, oder vielleicht auf der anderen Seite sich wirklich externen Rat, externe Leistung dazu holen, wo jemand kontinuierlich sagt, okay, diese halbe Stunde pro Woche oder Stunde pro Woche investiere ich einfach und da wird sich darum gekümmert. Da schaue ich einfach mal nach, was passiert auf den Social-Media-Kanälen. Ich sehe zu, dass ich regelmäßig ein Posting vielleicht bringen kann, denn auch das ist ganz, ganz wichtig. Kontinuität, insbesondere auch in Social Media. Ich muss schon meinen Zuhörern da draußen auch immer wieder was Neues bieten. Ihr macht ja auch nicht nur einmal einen Podcast und dann war es das, sondern ihr sorgt da auch für eine Kontinuität. Und ich brauche natürlich auch ein Stück weit Know-how. Und gerade im digitalen Kontext verändert sich so vieles so rasend schnell, dass man natürlich auch am Ball bleiben muss. Und ja, wenn ich auf meiner Webseite was einpflege und ich habe ein Content-Management-System im Hintergrund und da hat mir jemand mal gezeigt von der Agentur, wie das denn geht, wie ich da selbst was verändern kann. Und dann ist ein Dreivierteljahr vergangen und ich sitze wieder davor und das sind die allerwenigsten, die da so autodidaktisch unterwegs sind und intuitiv das dann richtig machen. Man hat ja auch immer noch so ein bisschen Angst davor, was kaputt zu machen, wenn man den falschen Knopf drückt. Von daher empfehle ich eigentlich schon, sich da professionelle Hilfe zu holen. Ich komme ja auch nicht auf die Idee, meinen Schornstein selbst zu fegen. Das macht der Fachmann.
Ja, genau. Ja. Gut, aber auf der anderen Seite, um da ein bisschen reinzukommen, gibt es ja mittlerweile sehr, sehr viele, die unterwegs sind halt, ne? Also privat unterwegs sind, ist aber nicht gleich beruflich unterwegs zu sein. Ne? Also da sollte man schon ein bisschen aufpassen, wie man sich da verhält und wie man vielleicht auch das eine oder andere postet oder auch veröffentlicht. Gibt es da gewisse Regeln, also die du empfiehlst halt in Anführungsstrichen? Oder?
Es gibt eine ganz einfache Regel und die ist einfach so, behandle jeden da draußen, wie du selbst behandelt werden möchtest. Das ist so das kleinste und einfachste einmal eins, also so von der Netiquette. Man muss sich auch nicht alles gefallen lassen. Man kann sicherlich auch schon mal zurückantworten. Schönes Beispiel, was im letzten Jahr, glaube ich, Geschichte geschrieben hat und was von Marketern weltweit gefeiert wurde. Das ist der Lebensmittelhersteller Dr. Oetker hier. Die haben eine Schokopizza rausgebracht. Und da hat dann jemand auf einem Social-Media-Kanal kommentiert zu dieser Schokopizza: Dr. Oetker, eure Pizza schmeckt nach Hurensohn. Und da fragt man sich natürlich, was soll so ein Kommentar? Aber im rechtsleeren Raum, im Netz, ist sowas halt möglich. Menschen haben da halt vielleicht irgendwie nicht die gute Kinderstube genossen oder haben sie einfach vergessen. Das Social-Media-Team von Dr. Oetker war relativ raffiniert und hat einen super Coup gelandet und hat drauf geantwortet, gierig gewesen und in den Finger gebissen. Also von daher muss man sagen, sehr schön intelligent gelöst, dieses Thema. Kann man mit umgehen. Also von daher, klar, man sollte sich überlegen, mit wem spricht man da, in welcher, wir sagen im Marketing, in welcher Tonality, bin ich per Du oder per Sie unterwegs, habe ich eher so den kollegialen Anspruch oder bin ich eher distanziert im Geschäftskontext unterwegs? Das sollte ich für mich vorher definieren. Ansonsten, ja, gilt eigentlich, dass man sich einfach ordentlich und vernünftig benimmt. Man muss sich nicht alles gefallen lassen, aber man muss natürlich auch entsprechend reagieren können. Ich selbst hatte mal so einen Vorfall, was heißt Vorfall, aber ein Thema. Ich weiß nicht, das ist sicherlich was, wo wir gleich noch drüber sprechen, Christian, aber vielleicht können wir da ganz gut gerade die Kurve kriegen. Das ist das Arbeitgeberbewertungsportal Kununu. Das ist an Xing angeschlossen. Xing ist ja so eine große Mitarbeiterplattform erstmal oder Menschenplattform, Business-Netzwerk, wo man sich darstellen kann. Ganz viele kennen das vielleicht noch von ganz früher, da hieß das noch OpenBC und ist inzwischen Xing, da gibt es halt Kununu als Arbeitgeberbewertungsportal. Da werden also Mitarbeiter aufgefordert, ihren Arbeitgeber zu bewerten. Und das machen welche, die noch im Job stehen, das machen aber auch welche, die ausgeschieden sind. Jeder von uns weiß das vielleicht, man geht auch nicht immer nur im Guten auseinander, dann wird vielleicht auch mal digital nachgetreten, so nenne ich das immer wieder. Man muss natürlich als Arbeitgeber dann schon wissen, dass man überhaupt auf diesen Kanälen stattfindet und dass man dort, dass dort über einen kommuniziert wird. Denn wenn ich das erst gar nicht weiß und ich habe dort vielleicht nur schlechte Kommentare, dann darf ich mich vielleicht auch nicht wundern, warum ich gar keine Bewerbung mehr bekomme. Was wollte ich eigentlich erzählen? Ich wollte eigentlich erzählen,
das ist das Problem immer der Marketer, dass die sich einfach so reinreden halt und nach zwei Gläsern Wein halt einfach
so, weit so bin ich von noch sich nicht
aus die halbe Stunde füllen.
Ich wollte eigentlich erzählen, dass ich dann regelmäßig diese Kanäle auch kontrolliere. Das rate ich also auch jedem von Ihnen. Da kann man sich so Google Alerts einrichten, suchen, wo man automatisch eine Benachrichtigung bekommt, wenn man mit seinem Namen im Internet auftaucht. Ich stelle plötzlich fest, da ist eine Bewertung und es gibt natürlich auch nicht nur eine TMC. In Deutschland. TMC, diese drei Buchstaben kommen relativ häufig vor. Wir haben zwar auch eine markenrechtliche Eintragung für uns, aber es gibt halt mehrere TMCs und da hat eine Praktikantin anscheinend eine andere TMC bewertet und hat sich über Missstände bei uns beschwert, die gar nicht zutreffen. Und zu dem Zeitpunkt, wo diese Bewertung auftauchte, hatte ich auch gar keine Praktikantin. Also das passte irgendwie hin und vorne nicht zusammen. Trotzdem habe ich natürlich diese Bewertung als Arbeitgeber wiederum kommentiert, denn ansonsten würde sie ja haltlos im Netz stehen. Jeder würde sie lesen und würde natürlich denken, diese Bewertung bezieht sich auf unseren Betrieb. Und von daher ist es halt ganz, ganz wichtig zu sehen, was man für eine Reputation im Netz hat. Und auch dafür hilft uns natürlich wiederum Social Media. Jetzt mache ich wieder die Brücke von
da, wo wir hergekommen sind.
Facebook zum Beispiel oder zu Google, wo natürlich auch jeder User im Netz in der Lage ist, eine Bewertung abzugeben. Und das wird auch mehr und mehr eingefordert von den Kanälen. Und das heißt, wenn sie dort schlecht bewertet werden, mit ihrer Arbeit, mit ihrem Preis-Leistungs-Portfolio, wie auch immer, und das vielleicht gar nicht wissen, kann das natürlich auch zu einem Auftragsrückgang führen, weil andere User im Netz diese schlechten Bewertungen sehen. Mhm. Oder um dem entgegenzuwirken, Christian, du kommst gleich dazwischen, um denen entgegenzuwirken, fordern sie bewusst positive Bewertungen ein. Vielleicht gibt es Preisverhandlungen, wie auch immer, oder am Ende eines erfolgreichen Projektes, was schneller abgeschlossen wurde als erwartet. Man hat den Auftraggeber relativ gut zufriedengestellt. Sagen, Mensch, ein Dankeschön in Social Media würde uns sehr helfen. Geben Sie uns doch da eine positive Bewertung ab, denn wir alle gucken auf Holiday Check und Co., sehen uns Bewertungen von Hotels an, von Stränden, von Restaurants. Wir lassen uns alle davon beeinflussen. Natürlich auch genauso bei der Beurteilung von Handwerkern. So, und jetzt kommst du, Christian.
Ja, ich wollte dir jetzt mal sagen, dass ich ein bisschen was erzählen kann. Wir haben hier eine schöne Schokolade liegen, Mirko. Du kannst da ruhig einmal zugreifen, damit wir da vielleicht ein bisschen länger noch erzählen.
Das mache ich später,
aber du darfst trotzdem reden. Gefüllt halt, ne? Und wir werden gleich nochmal den zweiten Wein probieren. Jetzt nochmal zurück ein bisschen zu dieser klassischen Betriebsform halt, die wir haben. Du hast natürlich recht, was Kununu betrifft. In der Regel finde ich das nur bei vielen größeren Betrieben. Ne? Ich meine, du bist jetzt auch keine kleine Agentur mehr mit zwei Leuten, sondern du hast ja auch schon etliche Leute da laufen halt. Und ich weiß nicht, ob der kleine Handwerksbetrieb da mit 4, 5, 10 Mann bewertet wird. Ich weiß, dass große Handwerksbetriebe da wirklich drin sind. Wir haben auch einige in der Umgebung hier. Da muss man immer individuell so ein bisschen gucken halt. Aber es ist ein wichtiges Portal und ich gebe dir recht, auch diese Punkte mit den Bewertungen, die du aufgegriffen hast, auch das vielleicht nochmal so ein bisschen reflektieren. Leute, wenn ihr ein positives Feedback haben wollt, baut das ruhig in die Geschäftsbeziehung ein. Also fordert die ruhig ein halt letztlich und sagt, okay, in dem Angebot oder wenn der Auftrag gut war, könnt ihr mich auch bewerten halt. Ist doch vollkommen in Ordnung, gehört auch mit dazu.
Definitiv. Oder wenn es um Preisverhandlungen geht, am Ende, wenn es nochmal um die letzten 50 Euro gefeilt wird, man sagt, okay, 50 Euro lasse ich jetzt noch nach, dafür kriege ich von Ihnen aber eine positive Bewertung. Warum denn nicht einfordern? Mehr als Nein sagen kann der Kunde nicht.
Ja, Nein hat er schon gesagt halt, ne, vorher. Ja, ja, genau. Ja, aber das ist vielen, ich meine, es gibt ja auch Hemmnisse dabei halt, ne. Man hat auch ein bisschen Angst, ein bisschen Sorge und denkt so, boah, wie soll ich ihn fragen halt, ne. Dieses Thema Empfehlungsmarketing, ganz anderes Thema, aber auch ein Marketingthema halt, den Kunden zu fragen, hör mal, wir beide haben doch jetzt einen guten Deal gemacht, war doch ein gutes Geschäft, aber da gibt's nicht irgendjemanden, der das vielleicht auch noch braucht halt. Und in der Regel, Nein hat er schon gesagt halt, ne, also hat er nichts oder sowas. In der Regel kommt tatsächlich noch was bei raus und ich erfahre einen Namen, Kontakt oder ähnliches, wo es was haben kann. Ja.
Das ist der Punkt, reden hilft, wie immer.
Ja, bei dir ganz besonders halt. aber nichtsdestotrotz, momentan ist es ja so, dass man an Aufträgen halt quasi im Handwerksbereich gut gesattelt ist. Wenn wir nochmal ein bisschen weggehen vom Social Media Kanal, ich würde ganz gerne einmal noch über die Webseite hin zu den klassischen Medien wie früher Anzeigen und so weiter halt kommen. Gibt es das noch? Ist das noch wichtig, dass ich irgendwo präsent bin in so einer Anzeige oder dass ich irgendwo in so einem städtischen Anzeiger halt da bin?
Die Frage ist ja tatsächlich, was ich eben sagte, wir müssen uns damit auseinandersetzen, wen möchte ich mit meinen Botschaften erreichen? Und da muss ich mich fragen, auf welchem Kanal erreiche ich den? Wenn wir jetzt an den ländlichen Raum nachdenken, dort gibt es in vielen Bereichen diese kleinen Anzeigenblätter, diese Salzkotter Bote, sage ich jetzt mal, Wünnberger Anzeiger, ob es die alle gibt, keine Ahnung, aber einfach nur, um diese Namen zu nennen. Und die haben natürlich eine Daseinsberechtigung und die werden gelesen, die werden konsumiert, allerdings von einem bestimmten Klientel in einer bestimmten Altersschicht, in einer bestimmten Altersklasse. Wenn sie also versuchen, einen neuen Auszubildenden zu finden, wird der wahrscheinlich nicht dieses Anzeigenblättchen lesen, damit wird er sich gar nicht auseinandersetzen. Seine Eltern oder seine Großeltern aber vielleicht schon. Und daher muss ich mich fragen, wie kann ich mich dort positionieren? Was kann da die richtige Botschaft sein? Immer wiederum für die Zielgruppe. Oder in meinem normalen Agenturleben begleite ich auch Bäckereibetriebe bei der Marketingarbeit. Und da kam dann auch so ein Thema hoch, wo man völlig klassisch in der Tageszeitung zu einer neuen Filialeeröffnung ein Gutscheinangebot platziert hat. Und man hat sich dann gefragt und gewundert, warum denn die neue Filiale direkt neben gegenüber der Fachhochschule keine Einlösung von diesem Gutschein hatte oder so gut wie gar keine. Ja, völlig klar, wenn ich morgens in der Tageszeitung was platziere, womit ich Studierende erreichen möchte am selben Tag.
Thema vorbei.
Das funktioniert nicht. Da sage ich den Leuten, zündet die Kohle an, dann wird es wenigstens warm, es macht Licht, es knistert schön, ihr habt sofort einen Effekt, ihr habt ein heimeliges Gefühl. Mhm. Aber das ist natürlich leider falsch gedacht. Auf der anderen Seite habe ich das gegenüber dem Seniorenheim, gegenüber der Stadtverwaltung, dann sieht das halt wieder ganz, ganz anders aus. Gegenüber der Rettungszentrale, wo tatsächlich sich die Bildzeitung und die lokale Tageszeitung morgens von Kollegen zu Kollegen weitergereicht wird, da komme ich damit weiter. Also die Kernfrage ist halt immer, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt beim Marketing überhaupt, ich muss mir von Anfang an Ziele setzen. Diese Ziele, die ich setze, da muss ich mich dann fragen, mit welchem Marketingkonzept kann ich diese Ziele erreichen? Und in der nächsten Stufe denke ich erst nach über die Maßnahmen, die ich dann wiederum ausrolle, um dieses Konzept letztendlich mit Leben zu füllen.
Aber das ist ja halt schwierig, wenn ich das gar nicht weiß, ne? Also das ist ja immer das Problem. Ich habe einen Handwerksbetrieb halt und ich weiß, ich will irgendwie aktiv werden und dann brennt es so, ach Mensch, scheiße, ich muss jetzt auch noch irgendwie das und das machen oder sowas. Aber du sagst ja ganz klar, Leute, lasst die Finger davon, sondern geht erstmal back to the roots, setzt euch hin und überlegt, was wollt ihr denn tatsächlich erreichen? Was wollt ihr denn machen halt? Was soll denn überhaupt erreicht werden? Aber ich glaube, diesen Switch hinzukriegen im täglichen Business, ne? Wir laufen wie so ein Hamster am Rad und machen immer weiter und mal weiter. Das ist schwer für jeden da so rauszukommen. Hast du da einen Trick für oder hast du irgendwo was, wo man sagen kann, komm?
Ja, vielleicht einfach auch mal ganz klein anfangen und man sagt einfach, man ist mal irgendwo unterwegs so einen halben Tag und geht ins Off, verschwindet auch vielleicht direkt aus dem Büro, aus der ganz normalen Arbeitsumgebung, wo man von anderen Leuten auch gleich wieder abgelenkt wird, gefragt wird, wo das Telefon klingelt. Sondern sagt einfach, ich bin jetzt mal draußen, bin irgendwo im Hotel, verbringe die Zeit dann vielleicht mit meiner Frau ab mittags, bin aber morgens noch auf dem Hotelzimmer, während meine Frau vielleicht schon zur Massage geht oder zu irgendeiner Anwendung, wie auch immer. Und ich sage, ich setze mich jetzt wirklich zielgerichtet dahin, ich mache mein Handy aus und ich überlege mir jetzt einfach mal, was mache ich denn schon im Bereich Marketing und Werbung? Und da wird jeder für sich merken, da kommt eine ganze Menge vor. Das sind, sag mal, wie gesagt, von der Logoentwicklung, von Anzeigenwerbung, von Unterstützung des Sportvereins, ein Trikotsponsoring, eine Unterstützung der Tafel vor Ort, oder. Da sind ganz viele Themen, die wirklich dazu beitragen. Da muss man sich vielleicht diese Themen mal anschauen und überlegen, mit welcher Zielsetzung mache ich das eigentlich? Mache ich das, weil ich den ersten Vorsitzenden vom Sportverein kenne, weil ich selbst Fußball spiele, weil mein Logo auch auf den Jugendbully gehört, wo ich immer sage, auf den Logo-Friedhof, wo ich halt wirklich gar nicht in dem Sinne wahrgenommen werde und ich das auch nicht als Marketing in dem Sinne verstehe, sondern das ist mehr oder weniger unternehmerische Verantwortung, sich auch sozial zu engagieren und dort gesellschaftlich meinen Beitrag zu leisten. Das ist aber halt kein strategisches Marketing. Dann sollte ich mir mal angucken, wie sieht meine Webseite aus? Entspricht die eigentlich den Anforderungen? Wie passiere ich denn da im Google-Ranking? Werde ich denn wirklich gefunden? Oder wenn ich Kunde wäre und ich komme auf meine Webseite, würde ich denn bei dem Betrieb anrufen? Würde ich da was kaufen? Dass man das wirklich mal reflektiert in aller Runde. Dann hat man so eine Liste zusammengestellt und da kann man erstmal sehen, was man alles macht. Und das ist eine Menge, was da zusammenkommt, auch wenn einem das gar nicht so bewusst ist. Und dann sollte ich mich mal fragen, warum mache ich das denn eigentlich? Mit welcher Zielsetzung mache ich das? Mhm. Und dann kommen wir genau an diesem Punkt, wo wir uns fragen können, passt das eigentlich so wirklich zusammen? Und wenn ich dann auch noch, wir sagen im Marketing wiederum, KPIs definiere, das heißt Key Performance Indicators, das heißt, ich setze mir Kennzahlen, um zu messen, habe ich denn überhaupt auch einen Erfolg mit dem, was ich tue? Dann komme ich wiederum dahin und kann entscheiden, okay, ich setze vielleicht mehr Geld für Marketingmaßnahmen ein, mache ich denn am Jahresende auch mehr Umsatz oder habe ich mehr neue Kunden gewonnen oder habe ich neue Auszubildende gewonnen, habe ich mehr Bewerbungen bekommen? Wenn ich aber natürlich diese ganzen Sache so angehe wie Marketing bei Bauch ständig, naja, es hat noch immer Jutje Jange, wie der Kölner sagt, dann ist das natürlich nichts Strategisches und dann kann ich das auch nicht wirklich messen. Also von daher würde ich mal überlegen, wie kann man analytisch an die Sache rangehen und dann kommt man auch sehr schnell an Punkte, die einen definitiv auch weiterbringen.
Ja, aber man muss da erstmal hinkommen halt, ne? Und das ist ja genau der Punkt. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Das ist noch nicht mal nur das, was ich nach außen zeige, sondern das ist auch das, wie ich dastehe. Also jetzt nicht ich persönlich, sondern auch mein. Ach, du willst schon wieder anstoßen, ja.
Prost. Jetzt redest ja du, von daher kann ich jetzt die Zeit nutzen.
Ich wollte jetzt weiterreden. Halt. Also es hängt auch davon ab, wie ich persönlich auftrete in meinem Betrieb, also ich persönlich dann schon wieder als Chef oder sowas halt, ich persönlich an den Kunden heran, das ist in mehreren Formen, also A, wie sehe ich aus, ne? Was ist die Kleidung halt, letztlich ist da mein Logo drauf, auf der anderen Seite, wo ich auch mal viel drauf gebe, ist, wie sieht mein Angebot aus, ganz klassisch halt, also wirklich das unabhängig von jeder Werbung, die ich mache, ist ja ein Angebot, was ich abgebe, auch eine Werbung halt und wie kriege ich das Angebot zum Auftrag halt in Anführungsstrichen und wie laufen dann, Entschuldigung Mirko, wie laufen dann die Mitarbeiter auch noch rum und geben sich draußen halt. So, jetzt darfst du. Wie okay, schmeckt das, der Wein?
Der deutsche Sauvignon Blanc war für mich charakteristischer, was den Sauvignon Blanc ausmacht. Also der war mehr so stachelbeerig, so frisch gemähtes Gras. Der war so von der Frucht her um einiges intensiver. Aber geben wir den Franzosen, ich glaube, der ist auch ein bisschen älter. Geben wir mal noch ein bisschen Zeit, dass er Luft kriegt. Da kommt bestimmt noch was.
Da muss aber noch was kommen. Ist ein bisschen dröge.
Na gut, wir haben auch noch was von dem Deutschen zur Not. Was war die Frage?
Die Frage war nicht nur meine Darstellung im Internet, Social Media etc., sondern halt auch mein Angebot, mein Auftrag in Anführungsstrichen ist auch eine Visitenkarte nach draußen und wie meine Mitarbeiter rumlaufen auch oder ich selber auch oder wie mein Anrufbeantworter alleine klingt oder ähnliches halt. Also da gibt es ja von bis. Ne?
Also da müssen wir ja auch erstmal unterscheiden wiederum zwischen Angebot und Angebot. Ist das Angebot die schriftlich formulierte Vorstufe zur Auftragserteilung. Wie ist das Ding formuliert? Ist das lesbar? Kann der Laie was damit anfangen? Ist das tatsächlich schlüssig? Ist es auch so, weil wir können davon ausgehen, es wird nicht das einzige Angebot sein, was der Kunde sich einholt. Häufig sind es dann zwei oder drei. Das heißt, hat er auch eine Chance, da irgendwo zu vergleichen? Wie stehe ich dort im Wettbewerb? Klar ist das eine wichtige, wesentliche Frage. Die nächste Frage ist aber auch, wie ist überhaupt das Angebot meiner Produkte oder Dienstleistungen? Ist das auch noch zeitgemäß und versteht man das? Und bin ich damit auch wettbewerbstauglich? Das ist eine ganz, ganz zentrale Frage. Und jetzt ein ganz wichtiger Punkt, mit dem du kommst. Und das ist schön, damit rennst du bei mir offene Türen ein. Diese Anrufe auch, die ich manchmal bekomme. Herr Welsing, wir müssen dringend an unsere Internetseite. Und bitte tun Sie mir einen Gefallen, gucken Sie sich die alte es gar nicht mehr an. Ich weiß, das geht gar nicht. Wir müssen da dringend ran, wir müssen was Neues machen. Und dann denke ich mir jedes Mal, meine Güte, wie fahrlässig ist das denn? Denn niemand als Unternehmensinhaber würde mit einem Auto ohne TÜV, was irgendwie ringsum völlig verbeult ist und runtergekommen ist, in einem vielleicht zerschlissenen Anzug oder zumindest irgendwie mit einer total fleckigen Jeans, wenn es nicht gerade Arbeitsbekleidung ist, wo man sehen kann, da kommt gerade jemand noch mitten irgendwo aus dem Abgasrohr oder wo auch immer hervor, wo man dann wirklich sich denkt, hey meine Güte, was läuft hier denn eigentlich gerade schief, mit wem hast du es zu tun? Also so würden wir ja auch nie in der Öffentlichkeit im Normalfall auftreten, wenn ich repräsentiere. Und die Internetseite repräsentiert den Betrieb. Mhm. Das heißt, wir sollten ein großes Interesse daran haben, diese Internetseite 1A tipptopp gepflegt haben, genauso wie die Grünanlage vor meiner Halle. Die muss auch vernünftig aussehen. Und genauso müssen meine Firmenwagen einmal in der Woche durch die Waschanlage und die sollten auch nicht ringsrum verbeult sein und vielleicht ohne TÜV und irgendwie
aber
mit einer dunklen Dieselwolke rausschmeißend auf der Straße sein.
Aber das ist ja auch ein bisschen schwer immer, ne? Also wenn ich jeden Tag darum kämpfen muss, dass meine Leute da draußen erstmal A, pünktlich sind, dass sie auch vernünftig aussehen und so weiter und dann muss ich noch drauf achten und aus dem Fenster gucken und sagen, jetzt der Rasen gemäht halt, ne? Oder halt der Wagen aufgeräumt oder das und dann gucke ich auch nochmal auf meine Internetseite. Also
ja, aber ist eine Frage,
ich will ein bisschen jetzt Bauch streicheln halt, ne? Also es ist nicht ganz so einfach, wenn ich dafür einen zuständig habe in der Firma, dann ist es natürlich was ganz anderes, als wenn ich sozusagen alles aus einer Hand irgendwie halberlei machen muss.
Aber wir wissen doch, wie leicht es ist, sich zu verzetteln. Wenn ich alles selbst machen will, komme ich zu gar nichts. Und auch ich als Marketer, zwei linke Hände, jeder Handwerker denkt sich, lass den Menschen da sicherlich erzählen. Ich glaube, dass ich technologisch in der Lage wäre, bei meinem Auto einen Ölwechsel durchzuführen. So schwer kann das nicht sein. Irgendwo wird da eine Schraube sein müssen, da kann ich aufdrehen, da läuft das Öl raus, da stelle ich eine Wanne drunter, ich wechsle so einen Ölfilter irgendwie mit einer Schelle, kippe da neues Öl oben drauf, fertig ist die Laube. Ich wette, wenn ich das selbst mache, ich brauche einen halben Tag, breche mir dabei den Arsch. Ob die Schelle nachher wirklich richtig sitzt oder ob ich einen richtigen Ölfilter besorgt habe, Fragezeichen. Von daher lasse ich das doch auch direkt in der Werkstatt vom Fachmann machen, wo ich weiß, hey, ich gebe das Ding da ab, hab's nach einem halben Tag wieder, ich muss mich um nichts kümmern. Natürlich bekomme ich eine Rechnung und das Geld muss irgendwo verdient werden im Gesamtkontext, aber Meine Zeit ist doch 100-mal besser investiert, wenn ich mich um Dinge kümmere, die ich kann und die ich beherrsche, womit ich auch einen wirtschaftlichen Beitrag letztendlich ja, erwirtschaften kann, als wenn ich an irgendwas ewig lange rumdüddel und rumdaddel, am Ende doch unzufrieden bin. Und das ist so genauso, als würde ich mir die Schlagbohrmaschine beim Discounter kaufen. Mhm. Auf die, ja, die kommt klar. Auch keiner von Ihnen.
Nee, Gott sei Dank halt nicht. Ja. Ne? Aber ich glaube, in dem Bereich Marketing gibt es halt immer von bis halt. Ne? Es gibt da welche, die sind wirklich spitz auf Knopf richtig zugebereitet und kümmern sich auch um alles. Und dann gibt es halt welche, die sagen, okay, das muss ich halt auch irgendwie noch machen oder habe noch gar nichts gemacht halt. Ne?
Aber das Tolle ist ja auch, ich falle wieder dazwischen ins Wort, aber das Tolle dabei ist ja auch tatsächlich, Handwerk ist kernig. Handwerk ist nicht immer hundertprozentig wirklich super final. Es sind häufig sehr individuelle Dinge, die ja dann auch geschaffen werden. Das heißt, man verzeiht dem einen oder anderen ja auch gerne mal den einen oder anderen Fehler in der Außenwirkung, in der Darstellung, ob eine Internetseite jetzt immer zu 100% perfekt ist. Das muss es vielleicht gar nicht sein, weil ganz wichtig ist bei allem, was wir machen, es muss authentisch sein. Weil du hast vorhin, Christian, Konzerne genannt, wie ich glaube, Siemens und Coca-Cola. Natürlich darf das gar nicht so perfekt sein. Und am Ende steht der Unternehmer eines Handwerksbetriebs, der Inhaber eines Handwerksbetriebs häufig ja vorne dran. Der steht sogar mit seinem guten Namen vorne dran. Und auch der ist nur aus Mensch. Und auch der macht sicherlich mal einen Fehler. Und auch dem verzeiht man auch einen Fehler. Das heißt, der muss auch authentisch sein. Wenn ich sonst also irgendwo ganz anders in meiner Art und Weise des Auftretens bin, dann macht es keinen Sinn, eine Webseite aufzubauen mit geschönten Models, irgendwo aus dem Fotokatalog dazu gebucht, was halt gar nicht zum Betrieb passt, was auch nicht zum Unternehmer passt, was auch gar nicht zur, ja, wir sagen, zur DNA des Unternehmens passt.
Aber ich finde, in dem Augenblick, da bin ich völlig bei dir, müsste aber wenigstens die Leute lächeln auf dem Foto, ne? Auch wenn es die eigenen sind halt. Ne? Weil es gibt auch so schöne Fotos halt, die man sieht, so griesgrämig da sitzen. Also der Betriebsinhaber, da hat man keinen Spaß dabei, da anzurufen halt. Also da muss man schon ein bisschen beraten, helfen und sagen, komm, ein bisschen lächeln kannst
du
schon.
Ja, mir fällt gerade immer ein Spruch ein, den ich bei Fotoshootings gerne sage, zeigen Sie doch einfach Ihre Zähne, solange es noch Ihre eigenen sind. Genau. Ja, da ist was dran.
Ja, Mirko, die Zeit rast. Also wir haben jetzt fast 50 Minuten schon gequatscht halt einfach über Themen rund um Marketing im Handwerk und ich glaube, wir könnten noch 2 Stunden halt darüber reden, weil es so vielfältig ist und weil es auch so diffus ist halt letztlich. Ne? Es gibt jetzt keinen Fahrplan, das musst du machen, das solltest du machen oder sowas, sondern jeder muss da selber rankommen. Wir müssen gucken halt, was sind unsere Betriebe, wie sind die aufgestellt, wer braucht da was? Du hattest ja neulich den Vortrag gehalten. Was ist so für dich in der Reflexion da hängen geblieben halt?
Also die Feedbacks, die ich bekommen habe, waren durchweg wirklich positiv. Ein Bewusstsein für Marketing ist im Handwerk auch verstärkt angekommen. Es ist mehr so diese große Frage, wo fange ich an, wann soll ich es tun und was ist auch genau das richtige Ausmaß für mich? Was ist auch der richtige Mitteleinsatz? Und da ist es natürlich extrem schwer bei einer super vielfältigen Landschaft, die wir dort draußen im Betrieben von der Größe, von der Professionalität, von der Altersstruktur des Inhabers vorfinden, da ist es wirklich schwer, ein allgemeingültiges Urteil abzugeben. Aber ich glaube, das Bewusstsein um Handwerk als wichtiges Instrument, auch gerade im Verkaufsprozess zu benutzen, das ist da. Jetzt fehlt nur noch die Brücke und der Übergang. Wie schaffen wir das und wie kriegen wir das hin? Und mir geht's ja als Marketer genauso. Wir haben auch andere Themen bei uns im Betrieb, die liegen mir nicht so, die fallen mir schwer. Ich würde gerne im Bereich Personal das ein oder andere Thema professionalisieren, weitere Werdegänge aufbauen, unsere Weiterbildungsmöglichkeiten klarer definieren. Da fehlt mir einfach die Zeit, wo ich immer wieder so denke, sonntags, nachmittags auf der Couch, ach Mist, nächste Woche müsste ich eigentlich mal. Und das ist genau.
Aber du hast doch gerade gesagt, dann müsste man sich einen Profi reinholen oder sowas halt.
Ne? Bin ich bei dir. Und der Gedanke reift mehr und mehr. Das sind einfach Sachen, wo wir dann auch wirklich uns professionelle Unterstützung holen sollten. Denn wir kommen damit am Ende weiter, wirklich weiter. Die Unternehmen, die sich professionell aufstellen, die Betriebe, die professionell Themen angehen, sind erfolgreicher am Markt als die, die ständig klein, klein dort rumdaddeln und immer nur von heute auf morgen denken. Das ist auch,
wenn aber ich glaube, das ist so ein Prozess, entschuldige halt. Ja. Aber ich glaube, es ist ein Prozess, wo jeder so dran langkommt, egal ob er klein oder groß ist und dann irgendwann von der Entscheidung steht, okay, mache ich es jetzt selber und bleibe dann halt klein, weil ich alles Mögliche machen will, verzettel mich, die Garage wird voller und voller und ich finde mein Werkzeug nicht mehr. Oder halt ich sage, komm her, es gibt jemanden, der das professionell kann. Das kostet Geld am Anfang, Aber in der Summe und am Ende hilft es mir halt.
Ja, und es muss ja auch kein Externer sein. Vielleicht hole ich mir wirklich intern jemand, eine Halbzeitkraft, die mich vielleicht auch bei Bürotätigkeiten sonst auch noch ein bisschen mit unterstützen kann. Das klingt gerade wieder so klischeehaft, meine ich aber gar nicht böse. Also wir sind auch familienfreundliches Unternehmen, sind dort seit einigen Jahren zertifiziert und ausgezeichnet. Da ist es mir auch ganz wichtig, Menschen gemäß ihrer Lebenssituation auch eine Möglichkeit zu geben, wie sie trotzdem Familie und Arbeit unter einen Hut kriegen können. Und was spricht denn dagegen, eine Mitarbeiterin aus einer Marketingagentur, die jetzt vielleicht nur noch eine halbe Stelle annehmen kann, weil sie sich um die Kids kümmern muss, oder vielleicht sogar nur eine Viertelstelle annehmen kann, die wirklich zu mir an Bord zu holen, die sich um diese Themen kümmert? Das ist alles kein Mordskostenbeitrag, den man leisten kann. Im Gegenteil, man hilft sogar auch noch Menschen gesellschaftlich wiederum auch Arbeit und Familie irgendwo unter einen Hut zu bekommen. Und als Betrieb kommt man definitiv weiter, wenn man die richtigen Leute, die richtigen Ratgeber um sich versammelt.
Das hat sich immer gezeigt. Aber das sind ja auch solche Tipps, halt, wo man sagen kann, ey Leute, ihr müsst nicht bei 100% anfangen. Ne? Nimm doch einfach ein paar Stunden, lass dir helfen. Selbst ein Student oder eine Studentin oder sowas, halt, die in dem Bereich aktiv ist, kann dir helfen. Halt,
aber ne? Da ganz wichtig nochmal an dieser Stelle ist, Kontinuität auch ein wichtiger Faktor. Ich bin gar kein Freund davon, wo ich sage, ich habe hier gerade mal einen Praktikant, der kennt sich aus mit diesem Social-Dingsbums, der hat uns gerade mal Facebook eingerichtet und dann passiert da 3 oder 4 Wochen was auf Facebook und dann, Entschuldigung, kackt es wieder völlig ab, weil nichts funktioniert. Das heißt, da muss ich mich auch fragen, bin ich in der Lage, das dann auch kontinuierlich zu betreuen? Denn Marketing gehört wirklich ernst genommen, wenn man es machen will und nicht, jetzt haben wir mal hier was ausprobiert und da was ausprobiert und die Webseite hat uns mal irgendwann ein Student programmiert. Wir wissen aber gar nicht mehr, wie wir da reinkommen und Updates machen wir auch nicht da drauf. Nein, so kann ich es nicht angehen.
Da bin ich bei dir halt letztlich, so sollte es auch nicht klingen. Nicht einmal hopp und dann wieder runter halt, ne, sondern Kontinuität reinkriegen. Aber es muss nicht bei 100% angefangen sein halt. Ne. Mirko, die Zeit rast. Trotzdem würde ich gerne noch ein paar Sachen wissen. Also jetzt, wir stellen noch ein White Paper zur Verfügung oder ein paar Informationen. Halt, wer möchte, kann die kostenlos auch kriegen. Auszüge von dir halt letztlich. Also wer eine E-Mail schreiben möchte, podcast@wöhler.de, kriegt natürlich diese Sachen halt. Wir haben auch ein gemeinsames Webinar halt am 26. November, wenn ich richtig informiert bin, bist du auch nochmal live. Ja, ich
freue mich schon riesig drauf.
Ja, wie uns auch. Bist du live wieder bei uns halt, auch zu dem Thema. Die Vermarktung geht in den nächsten Tagen auch dazu raus. Das wird bestimmt auch wieder total klasse. Also diese Spanne ist total vielfältig und auch total groß und du hast viele Einblicke geliefert. Wenn Fragen kommen, würden wir das gerne an dich weitergeben, halt, wenn du bereit bist, sozusagen da ein bisschen auszuhelfen, in Anführungsstrichen halt, oder zu vermitteln halt einfach, ganz einfach. Wir würden auch deine Agentur nochmal als Shownote unten reingeben, halt, wenn Fragen sind. Du bist ja auch da viel in den Handwerksbetrieben unterwegs und kannst da beratend zur Seite gehen. Ich würde trotzdem, wenn wir dich jetzt hier haben, nochmal wissen, du hast ja als Agentur auch diese Zeit, Corona, sagen wir März, April, jetzt auch mit mehreren Mitarbeitern, die du durchfüttern musst und so weiter und so fort halt. Und du warst vorher, das weiß ich halt sehr persönlich und auch sehr gut unterwegs, in dem Bereich Live-Marketing. Das heißt, ihr habt Shows gemacht von ganz klein bis echt groß halt, also richtig große Kongresse mit allen möglichen Zip und Zap, was man sich so vorstellen kann. Das ging auf einmal gar nicht mehr. Und jetzt macht ihr was anderes halt. Und das würde mich trotzdem interessieren. Vielleicht kannst du eben mal kurz, Mirko, kurz darauf eingehen.
Du kommst mir gerade vor wie der Lanz. Ich bitte um eine kurze abschließende Antwort. Das geht bei mir natürlich nicht ganz.
Cheers, Miss Sophie.
Ja, und da war Corona da. Das ist absolut richtig. Im Live-Marketing-Sektor, also wir haben 4 Units bei uns in der Agentur und eine Unit kümmert sich um das Thema Tagung, Messen, Kongresse, Events, Incentive. Da war von heute auf morgen Schluss und Pustekuchen. Und mit meinem Führungsteam mache ich einmal im Jahr ein Strategie-Meeting und einer dieser Punkte dabei ist Kill Your Company. Wir gucken uns einfach an, was kann von außen kommen, was unser Geschäft gefährden könnte. Was führt dazu, dass wir plötzlich nicht mehr unseren Job machen können? Und genauso denkt man in Deutschland nicht an einen Militärputsch, wie man an eine Pandemie denkt. Ich selbst bin 45 Jahre alt. Ich habe zum Glück keinen Krieg miterleben müssen, keine Währungsreform, keinen schwarzen Freitag an der Börse, obwohl natürlich die Finanzkrise habe ich schon mitgemacht als Geschäftsführer, als Unternehmer. Aber mit sowas habe ich nicht gerechnet. Und dann standen wir plötzlich da und bis heute können wir unser Geschäft nicht machen, wie wir es in der Vergangenheit machen konnten. Die Politik gibt uns die Rahmenbedingungen dafür einfach nicht. Und da muss ich sagen, du hast eben den Punkt erwähnt, Mitarbeiter durchfüttern. Das hast du gar nicht so böse gemeint, wie es vielleicht klingen kann. Ich muss sagen, hey, ich habe so tolle Mitarbeiter, die sich von diesem Moment an des Lockdowns Gedanken gemacht haben, wie können wir unser Geschäft transformieren, damit wir in der Lage sind, künftig wieder dem Markt ein Angebot zu geben. Und seit dem Jahr 2012 referiere ich da draußen über hybride Events. Das heißt, wir müssen Veranstaltungen auch ins Netz bringen, parallel. Und das wollte damals nie einer hören, weil das kostete zusätzliches Engagement an Planung, an Aufwand, an Geld, an Technik. Wer will das gerne freiwillig tun, wenn man ja eigentlich weiß, ich habe eine Bühne, ein Beamer, bestelle ein Catering, da ist ein bisschen was bestuhlt und dann läuft das Ding schon. Das heißt, wir haben richtig, richtig Gas gegeben mit dem gesamten Team und haben dort digitale Strategien entwickelt und digitale Formate. Als andere noch darüber gesprochen haben, was man tun könnte, haben wir schon gezeigt, dass es geht und wie es geht. Und wir sind null Fan davon, wie sich die Leute dann reihenweise ihr Notebook aufgeklappt haben, per Zoom-Meeting in die Nasenlöcher gefilmt haben und PowerPoints vorgelesen haben. Das ist für mich nicht Live-Marketing. Das heißt, das Tolle ist an dieser Stelle, wir haben nicht nur die technische Kompetenz, ein Event umzusetzen und zu realisieren, sondern wir wissen auch, was ist dramaturgisch und didaktisch nötig, um die Inhalte, die eigentlich im Mittelpunkt stehen müssen, zu realisieren. Und dazu holen wir uns dann unter Umständen technische Partner, denn wir waren ja auch von heute auf morgen kein Film- oder kein Videostudio. Das heißt, da setzen wir schon auf ein starkes Netzwerk mit Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten und sind dann ganz schnell angefangen, Dinge zu realisieren, die jetzt dazu führen, dass wir an vielen Bereichen zu gleichen Zeitpunkten mehr Anfragen als Kapazitäten haben, diese Projekte zu realisieren. Ist sicherlich auch traurig als Unternehmer. Wir können das Geschäft nicht extrem skalieren. Wir drucken keine neuen Softwarelizenzen. Da steht eine Nummer auf dem Zettel und viel Spaß, bitte bezahlen. Das läuft so nicht. Zeigt aber auch, und auch das ist eine Entwicklung, wenn ich da so ein bisschen zurückblicke, dass es extrem schwer ist. Wir haben nicht das gesamte Team halten können. Also ich habe meinen Mitarbeitern versprochen, wir schaffen es gemeinsam durch die Krise und keiner geht über Bord. Ich habe dabei aber gedacht, ich müsste als Kapitän im schlimmsten Fall derjenige sein, der die Menschen auf die Planke schickt und über Bord geben muss, weil es einfach nicht mehr geht, weil wir keine Chance mehr haben, unser Geschäft zu machen. Folge war, dass manche Mitarbeiter selbst gegangen sind. Wir mussten natürlich in dem Transformationsprozess auch in die Kurzarbeit, weil wir einfach gar keinen bei laufenden Kosten gar keine Umsätze mehr generieren konnten. Ein tolles Tool, was uns geholfen hat, aber es bringt natürlich auch ein Individuum teilweise aufgrund der persönlichen Situation an den Rande der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit. Und da passiert es, dass Menschen in andere Branchen, in andere Wirtschaftszweige abwandern und nachhaltig die Eventbranche dadurch auch geschwächt sein wird. Das heißt, sollte dieses alte Normal mal irgendwie wieder zurückkommen, werden wir gar nicht mehr in der Lage sein, den Bedarf, den die Wirtschaft plötzlich an die Event- und an die Veranstaltungsbranche stellt, zu decken und zu bedienen.
Wobei ich glaube, dass das dann schon relativ schnell gehen wird, weil alte Sachen schnell wieder aufbrechen halt, ne, dahin kommen.
Ja, aber man muss sich tatsächlich dann auch fragen, wenn ich in einem anderen Job, in einem anderen Wirtschaftszweig angekommen bin, gehe ich dann auch so schnell wieder zurück oder finde ich vielleicht das Neue, was ich jetzt gerade für mich erlebe, auch erstmal ganz in Ordnung.
Genau.
Und ich bin ja auch ein gebrandmarktes Kind plötzlich von der Situation mit der Pandemie. Wer sagt denn mir nicht, dass übermorgen Covid-22 kommt und wir wieder neuen Impfstoff brauchen? Also das ist sicherlich ein Problem, was schwierig ist. Ich glaube, ich habe das ganz kurz beantwortet, oder?
Ja, naja, so wie man dich jetzt kennt in den letzten 45, 48 Minuten halt. Ne? Aber davon abgesehen, ich habe jetzt neulich gerade euren Kongress gesehen, euren Future Live Kongress halt, den ihr gemacht habt. Das war wirklich schon eine große Nummer. Da in Bochum war das, glaube ich.
Fast richtig. Duisburg.
Entschuldigung, genau, Duisburg.
Landschaftspark halt, Nord. Dort alte Industriehallen, die wir genutzt haben, eine alte Zeche und haben da inszeniert. Ja, das war schon eins der größten digitalen Events, die wir so in der Form durchgeführt haben. Wir planen gerade noch größere Sachen, die im nächsten Jahr im Frühjahr stattfinden sollen. Und
aber auch da erkennt man, nicht stehen bleiben, auch selbst wenn es beschissen ist, genau wie im Marketing halt auch, ne, wenn ich weiß nicht mehr, dann mal zurückgehen, in sich gehen, überlegen, was geht, wo kann ich hin und dann tatsächlich aus dieser Krise, aus dieser vermeintlichen Krise neu durchstarten halt und dahin kommen.
Definitiv, also da auch nochmal Respekt und Hut ab von meinem gesamten Team. Den Schalter umgelegt, neue Lösungen, neue Ideen gefunden und ich habe mehrfach schon gesagt, wir existieren jetzt seit 26 Jahren am Markt. Wir haben uns in den letzten 6 Monaten, insbesondere im Live-Marketing-Sektor, schneller und mehr transformiert als in den letzten 26 Jahren. Das war wirklich Wahnsinn, das war ein Kraftakt, aber auch da müssen wir jetzt sehen, dass wir auch mal wieder Luft holen können, dass wir durchatmen können, die Akkus voll bekommen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber das zeigt auch so ein bisschen dann das Mindset und ich habe auch meinem Team immer wieder gesagt, passt auf Leute, wir werden nicht mit angezogener Handbremse untergehen. Wenn wir untergehen, dann aus voller Fahrt. Und ob ich das Ding jetzt 7-stellig oder fünfstellig in die Insolvenz fahre. Ist am Ende egal. Ich glaube daran, dass wir das schaffen, was wir schaffen, dass wir das hinbekommen können. Und dieser Funk ist auch auf Steam übergesprungen. Und das merkt man wunderbar. Und ja, da arbeiten alle dran und alle mit. Und wir sind weit entfernt davon, das Ding vor die Wand zu fahren. Ganz im Gegenteil, wir haben offene Stellen, die wir besetzen müssen.
Ja, ja, und das zeigt halt, ne, Optimismus zeigt auch wieder nach vorne zu denken. Und egal, ob das Finanzamt jetzt mithört oder nicht, ich weiß nicht, aber das war wohl anscheinend ganz gut, hat alles geklappt halt. Und das ist auch klasse. Und diesen Optimismus, um da nochmal ganz kurz die Kurve zum Anfang zu kriegen, Mirko, den musst du ja quasi im Leben auch gehabt haben halt, ne? Weil deine Erkrankung hat ja auch irgendwo dazu beigetragen, dass du quasi da für dich nach innen gehst und sagst so, ey, nach dem kann man eigentlich alles packen.
Ja, ist ein spannendes Thema. Also zum einen habe ich natürlich auch Glück gehabt mit dem Verlauf, wie alles so kam. Also um da ein bisschen näher auszuholen, ich habe auch gar kein Problem darüber zu reden oder keine Scham. Ich stand mitten im Abitur und erkrankte dann an Krebs kurz vor meinen Vorabi-Klausuren und das war irgendwie ein ziemlich blödes Ding und das denkt man sich sowieso, wenn man so am Anfang des Lebens eigentlich so steht und in jungen Jahren dort unterwegs ist, im Saft steht, die Welt einem zu Füßen liegen sollte und man sagt so, jetzt geht's irgendwie ab und wir starten durch. Und dann kommt so eine Diagnose und der Arzt, der da vor mir saß, sagt auch noch und hat sich in meinen Kopf eingebrannt, dieses Thema. Herr Welsing, so eine Erkrankung hat auch immer was Gutes. Sie dürfen das jetzt nicht so negativ sehen. Und ich denke mir, was erzählt dieses Arschloch mir da gerade? Ich bin wirklich die Autobahn hoch und runter gefahren und habe mir meinen Brückenpfeiler gesucht und habe gedacht, naja, wenn das jetzt losgeht, hier noch ein Organ und da noch ein Organ, das ist nicht das, was ich möchte. Und da geht einem extrem vieles durch den Kopf. Was mir die Zeit aber tatsächlich gelehrt hat, obwohl man immer mal wieder in sein Hamsterrad zurückkommt, so sind wir Menschen und das ist auch gut, dass wir immer wieder vergessen und die positiven Sachen vielleicht überwiegen und die negativen
eine gute Eigenschaft der Seele halt
verdrängt werden, genau. Ja, ja. Aber das hat mir mehrere Dinge gezeigt. Das hat mir zum einen gezeigt, dass ich mich nicht ärgere über Dinge, die ich nicht ändern kann. Das macht gar keinen Sinn, mich darüber aufzuregen und dafür Zeit zu verschwenden. Es ist wichtig, mich zu fokussieren. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt auf mein Abitur fokussiert und ich hätte ein leichteres das Jahr einfach wiederholen können. Wollte ich nicht. Ich wollte dieses Abitur schaffen. Es hat sicherlich andere Folgen dann gehabt, was mein Leben nochmal durcheinander geworfen hat. Das ist alles nicht so geradlinig verlaufen, wie ich das wollte. Ist aber gar nicht schlimm. Ich bin extrem glücklich und zufrieden da, wo ich heute angekommen bin und wo ich letztendlich bin. Und der Punkt ist, was es mir auch gelehrt hat, ist, ich habe keinen Bock auf Arschlöcher. Das sage ich so knallhart und digital, wie es ist. Wenn jemand der Meinung ist, er weiß alles besser, er kann alles besser, ich muss mich ständig dafür rechtfertigen, dass ich beauftragt werde oder dass ich konsultiert werde. Nein, das tue ich nicht mehr. Dann sage ich jemand, er soll seine Sache alleine machen. Das kann man sehr höflich und sehr freundlich formulieren oder man kann Angebote entsprechend schreiben oder man kann extrem lange Lieferzeiten haben, wie auch immer. Das tue ich mir einfach nicht mehr an. Wenn ich mich ärgern möchte, dann mache ich das bestimmt nicht im beruflichen Kontext. Und auch wenn es darum geht, irgendwelche Projekte um jeden Preis zu realisieren, nein, dann schließe ich lieber, wenn es darum geht, 3 Monate vorher das Büro ab, als dann noch irgendwie mich an den Katheter zu legen. Das macht einfach gar keinen Sinn. Dann ist halt einfach der Ofen irgendwann aus und dann ist er eher aus. Also von daher wirklich Themen zu machen mit Menschen, die ein ähnliches Mindset haben, die Lust darauf haben, diese Dinge voranzutreiben, die auch den Vorteil und den Nutzen darin sehen, dann macht das Spaß und daraus kann auch großartiges Neues entstehen. Aber ständig in einer Erklärungs-, Rechtfertigungs-, wer weiß das Situation sein, macht für mich keinen Sinn. Oder ich sage auch häufig Kunden, wenn ich Geld ausgeben möchte, dann gehe ich mit meiner Frau in die Stadt. Dafür muss ich nicht samstags an meinem Schreibtisch sitzen und an ihrem Projekt arbeiten. Das macht gar keinen Sinn. Dinge haben halt einfach ihren Preis und damit sind wir sicherlich auch wettbewerbsfähig. Sonst wird es uns nicht seit so vielen Jahren geben. Und da muss man sich nicht auf jede Diskussion einlassen. Dann lieber einfach mal die Freizeit nutzen, um über Marketing nachzudenken, was man für seinen Betrieb tun könnte, als wegen irgendwie dem letzten Euro noch irgendein Projekt hinterherrennen.
Das schließt so ein bisschen die Kurve zum Anfang, ne? Was ist Marketing und was können wir für den Handwerksbetrieb tun? Es waren ganz, ganz viele Punkte dabei, angefangen halt von, wie trete ich auf, was für ein Logo sollte ich haben, wie kann ich mich sozial engagieren in den Medien halt, wie ist mein Webseitenauftritt, bis hin, brauche ich eine klassische Werbung halt als Alten oder gegenüber dem Altenheim oder dem Studentenheim in der Zeitung halt, bis wie meine Webseite aufgebaut wird, Empfehlungsmarketing. Ich glaube, wir haben diesen ganzen Blumenstrauß einmal gekreuzt und wir haben auch einen Teil deines Lebens kennenlernen dürfen halt, das muss man ja an der Stelle sagen und auch mitkriegen können. dass Optimismus nach innen und nach außen immer hilft, halt auch nach vorne zu kommen. Egal, ob das privat ist oder auch im Geschäftlichen, wie mit deiner Agentur. Mirko, es war ein Fest. Es hat Spaß gemacht. Du bist begeisterter Rennfahrer, Radrennfahrer. Was die Radrennfahrer-Torte ist, weißt du auch?
Nee, tatsächlich nicht. Ich kenne den Wolf, aber nicht die Torte.
Ich empfehle dir hier den Podcast mit Ralf Heilbrock, der was zur Glückstour erzählt hat. Und die Rennfahrer-Torte sind De Beukeler-Kekse, weil unterwegs hat man natürlich nichts. Okay, mit Banane, ganz wichtig, damit dieser Geschmack da ist. Das ist also,
dann lieber eine Banane hinten im Trikot, finde ich auch okay, ohne den Keks.
Mirko, wir sagen noch einmal Prost. Vielen Dank, dass du da warst hier im Studio. Es war schön, trotz Corona und allen Abständen, die wir so brauchen. Bleib gesund, mach weiter da und wir sehen uns demnächst oder hören uns demnächst halt wieder. Vielen Dank, dass du hier im Studio warst.
Ja, darauf würde ich gerne ganz kurz antworten. Nee, war nur ein Witz.
Ja, ist klar.
Danke für die Einladung, macht's gut, danke fürs Zuhören und bitte macht Marketing strategisch und kontinuierlich. Ihr werdet sehen, es wird euch Spaß machen. Tschüss.
Danke.
Handwerk to go, der Podcast.